ARD.
The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States.
Voters express deep frustration with the Biden administration and the future president. Trump overperformed in urban areas, particularly with men.
Donald Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this race and will return to the White House as this country's 47th president. And for so many of you watching right now, that news is, to say the least, a lot to digest.
A lot to digest. Ja, dieses Wahlergebnis, das mussten einige wirklich erstmal runterschlucken und verdauen. Und wir in Deutschland wussten zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht mal, dass die Woche der US-Wahl auch bei uns noch ganz andere Ereignisse bringen würde, die in die Geschichtsbücher eingehen. Michael, nachrichtenstark, das ist ein Begriff, den ich diese Woche von Kollegen öfter gehört habe. Aber der kommt mir fast schon ein bisschen zu schwach vor, oder?
Ja, in der Tat. Also geht in die Geschichtsbücher ein. Du hast es gesagt, mit Sicherheit. Also zum einen muss man ja sagen, da werden wir ja heute auch noch sicherlich drüber sprechen, dass viele Kollegen und Kolleginnen den Sieg von Donald Trump ja nicht so unbedingt auf dem Plan hatten. Und das andere ist der Zusammenbruch der Ampelkoalition. Und interessant ist nun, wenn wir jetzt in die USA schauen, der Zustand des Journalismus, wenn man jetzt an die erneute Trump-Administration denkt. Denn die Frage ist ja, was bedeutet jetzt die neue Trump-Administration für die Kollegen und Kolleginnen dort? Schließlich hat Trump ja im Wahlkampf mehrfach gesagt, er werde Rache üben und gegen missliebige Journalisten vorgehen. Und er bezeichnet ja schon seit Jahren Journalisten als Feinde des Volkes.
Ganz konkret hat er ja vor kurzem den Sender CBS verklagt, weil er der Meinung war, dieser habe ein Interview mit Kamala Harris zu ihren Gunsten verändert, während andere nach wie vor kritisieren, dass eben dieser Trump die Darstellung der Realität zu seinen Gunsten verändert. Der Deutsche Journalistenverband hat diese Woche vor Lügen und Desinformation gewarnt und gesagt, Journalisten stehen bei dieser zweiten Präsidentschaft von Trump in besonderer Verantwortung. Jeder Satz und jedes Wort müsse auf den Wahrheits Gehalt überprüft werden. Außerdem sollten die, die in den USA akkreditiert sind, stärker zusammenarbeiten. Was bedeutet nun diese Herausforderung Trump für den Journalismus in den USA? Was kommt möglicherweise auch auf uns in Deutschland zu, wenn dieser autoritäre politische Stil mit seinem eigenen Journalismusverständnis weiter Schule macht? Darüber sprechen wir heute in Medien kross und quer.
Genau, und wir sprechen mit dem langjährigen ARD-US-Korrespondenten Martin Ganzelmeier, zugeschaltet aus New York. Hallo Martin.
Ja, hallo, grüßt euch.
Jetzt mal die erste banale Frage, wie hast du denn die Wahlnacht erlebt? Also warst du überrascht von dem Ergebnis?
Also nicht wirklich diesmal. Ich kann das ja sehr gut vergleichen mit 2016, als Donald Trump zum ersten Mal eine Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Da war ich Korrespondent in Washington. Da war ich wirklich auch schockiert. Das hatte niemand so vorhergesehen. Ich weiß noch, dass es 20 Meinungsforschungsinstitute gab und 18 haben ganz klar gesagt, Hillary Clinton wird diese Wahl gewinnen. Und wir waren auch in der Mitte des Landes unterwegs und wussten, es gibt da viele Trump-Anhänger. Aber alle Expertinnen und Experten gingen damals davon aus, dass Hillary Clinton das Rennen macht. Insofern war ich da völlig unvorbereitet und auch schockiert. Diesmal, natürlich hat man sich vorher so ausgetauscht und die Umfragen diesmal waren ja 50-50. Es war sehr, sehr knapp. Es haben die meisten gedacht, das würde Tage dauern, die Auszählung. Ich persönlich, auch aus den Gesprächen, die ich geführt hatte, hatte den Eindruck, das ist diesmal eine sehr realistische Möglichkeit, dass Donald Trump erneut ins Weiße Haus gewählt wird. Insofern war ich diesmal nicht so schockiert wie 2016.
Das eine ist der Sinn für Realismus, das andere, naja, ist die Hoffnung. Man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass in amerikanischen, aber auch in einigen deutschen Medien so eine Tendenz zu erkennen war. Also man wollte das ja nicht so recht glauben, dass die Amerikaner zum zweiten Mal Trump wählen. Und es ist doch passiert. Gab es nicht doch auch so eine Voreingenommenheit, sowohl in den USA als auch bei uns, dass man eigentlich so ein bisschen wollte, Kamala Harris, könnte es doch besser werden?
Aus deutscher Sicht bestimmt. Ich glaube, dass die meisten Deutschen, die meisten Europäer sich natürlich lieber Kamala Harris im Weißen Haus wünschen würden. Aber ehrlich gesagt, hier in den USA und wenn ich auch so die US-Medien verfolgt habe, kommt es immer darauf an, welches Medium man schaut oder liest und dann weiß man sozusagen die Argumente der anderen Seite. Ich habe mir das schon damals angewöhnt, dass ich eben regelmäßig auch Fox News gucke und Fox News hat dreimal so viele Zuschauer wie CNN beispielsweise, sodass man die Argumente kennt und man unterhält sich mit Menschen und insofern war mir klar, dass diesmal das Thema Wirtschaftsentwicklung, Inflation eine ganz, ganz große Rolle spielt und ich selbst bin im Juli wieder hierher gekommen nach New York, nachdem ich zwischendurch 4,5 Jahre in Berlin war und ich war schockiert wie teuer alles geworden ist. Auch in Deutschland hat die Inflation natürlich die alles teurer gemacht, aber hier ist das gerade bei so Grundnahrungsmitteln nochmal deutlich, deutlich stärker ins Konto gefallen und das war schon für viele Menschen ausschlaggebend.
Also das kann ich bestätigen. Ich war ja eine Woche auch in den USA kürzlich, also wirklich so $8 für eine Packung Kekse oder so. Also das stimmt wirklich, das ist echt enorm nach oben gegangen. Aber jetzt kommen wir trotzdem nochmal auf das Verhältnis von Trump zu den Medien beziehungsweise zu den Journalisten. Was ich ja interessant fand mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen hatte, da war schon zu spüren, dass da so eine bestimmte Ermüdung mittlerweile eingetreten ist, weil einfach dieses Trump-Phänomen, sage ich jetzt mal, unglaublich anstrengend dann auch ist auf Dauer. Wie würdest du denn sagen, hat das Verhältnis sich zu den Journalisten im Laufe der Jahre ja vielleicht auch verändert?
Ja, ich glaube, dass dieser Schock oder dieses ständige Aufgeregtsein, was hat er jetzt schon wieder gesagt und das geht doch nicht und das ist doch ein Skandal, dass das abgenommen hat, weil man weiß mittlerweile, so ist Donald Trump, er haut da Sachen raus, kann man nur den Kopf schütteln. Selbst seine Anhänger sagen, was er da oft von sich gibt, das mögen wir nicht, aber so ist er halt und man darf da nicht alles auf die Goldwaage legen. Und was uns wichtig ist, wir vertrauen ihm, dass er die Wirtschaft voranbringt, wir vertrauen ihm, dass er die Preise niedrig hält. Und wir hoffen, dass er die Ellenbogen ausfährt für Amerika und für unser Land viel mehr erreicht als Joe Biden und Kamala Harris. Das war, glaube ich, letztlich ausschlaggebend. Und viele Journalistinnen und Journalisten, ich glaube nicht, dass sie sich dran gewöhnt haben im Sinne von, dass sie das nicht mehr wahrnehmen oder dass sie das akzeptieren. Es gibt nach wie vor hier hervorragenden Faktencheck-Journalismus. Gerade so bei der New York Times, die ja hier bei uns in der Stadt das bestimmende Medium ist, das ist sehr, sehr guter Qualitätsjournalismus. Aber man muss auch wahrnehmen, und ich glaube, die amerikanischen Journalistinnen und Journalisten sind sich da völlig drüber im Klaren, es hat nur begrenzten Einfluss. Es hat Einfluss auf die, die sozusagen der gleichen Meinung sind. Aber diejenigen, die anderer Meinung sind, die lassen sich dadurch nicht mehr beeinflussen. Ich selbst bin auch mal in den Journalismus gegangen, weil ich das Gefühl hatte, es braucht für eine gut funktionierende Demokratie gut informierte Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, dass man mittlerweile sagen muss, die Medien funktionieren anders, die Demokratie funktioniert hier anders, jeder ist hier in seiner Bubble. Und das ist natürlich eine schwierige Erkenntnis.
Medienmacher sind ja einem Dauerfeuer der Kritik Trumps ausgesetzt. Wir haben vorhin auch über diese CBS-Klage geredet. Hat sowas bei manchen nicht doch auch eine einschüchternde Wirkung? Jetzt auch vor dem Hintergrund, dass Trump sozusagen auch durchregieren kann?
Ich glaube schon, dass einzelne Journalisten, gerade die jetzt möglicherweise das Gefühl haben, ihr Job steht da auf dem Spiel, dass die sich vielleicht dadurch beeinflussen lassen. Insgesamt kann ich nicht feststellen, dass der kritische Journalismus in den USA gelitten hat. Es gibt nach wie vor, wie gesagt, New York Times, Washington Post, wobei, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, bei der Washington Post eine sehr, sehr umstrittene Entscheidung war. Kurz vor der Wahl hat man verzichtet auf eine Wahlempfehlung, das hat hier Tradition in den USA. Insofern gibt es da die Diskussion, aber es gibt nach wie vor sehr, sehr gute Qualitätsmedien, die da auch versuchen gegenzuhalten. Aber, das wollte ich eben gerade betonen, die erreichen nur noch die eine Hälfte der Gesellschaft. Die andere Hälfte der Gesellschaft nimmt das gar nicht ernst, die nimmt das nicht zur Kenntnis, die sieht das gar nicht. Es gibt kein allgemeines Lagerfeuer in den USA mehr, ein Lagerfeuer der Nation, so wie die Tagesschau in Deutschland.
Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Das ist ja ganz interessant, dieses Kuriosum in den USA, dass Zeitungen wirklich diese Endorsements, also diese Wahlempfehlungen aussprechen. Und es war ja nicht nur die Washington Post, sondern auch USA Today und die LA Times, also alles drei große wichtige Zeitungen, die sich nicht dazu durchringen wollten, Kamala Harris als Kandidatin zu empfehlen. Und manche haben das ja schon so ein bisschen als Signal gelesen, dass die Redaktionen und Verlage da Angst haben vor Strafmaßnahmen seitens der künftigen Trump-Regierung. Ist das übertrieben?
Nein, das ist sehr berechtigt. Und es gab auch eine sehr, sehr kritische Reaktion innerhalb der Washington Post zum Beispiel, um die jetzt mal herauszugreifen. Dazu muss man wissen, der Herausgeber, der Besitzer der Zeitung, Jeff Bezos, den man ja auch als erfolgreichen Unternehmer kennt, der hat Druck ausgeübt und hat gesagt, ich möchte das nicht. Und im Hinterkopf hat er sicherlich auch gehabt, dass er ja auch in der Weltraumindustrie mit einer eigenen Firma aktiv ist und da auch um Regierungsaufträge kämpft. Und sicherlich wollte er nicht Donald Trump weiter verärgern. Donald Trump hat Jeff Bezos sowieso auf seiner Liste von Kritikern und Feinden in Anführungszeichen. Insofern wollte er dem nicht weiter Vorschub leisten und hat seine Redaktion, seine Chefredaktion angewiesen, auf eine Wahlempfehlung zu verzichten. Das ist also ein starker Eingriff in die journalistische Unabhängigkeit und führte natürlich zu entsprechend heftigen Protesten. Die Washington Post hat darunter auch gelitten. 200.000 Abonnenten haben ihr Abo gekündigt bei der Washington Post. Das ist ein heftiger Schlag. Umgekehrt die New York Times, die weiterhin eine Wahlempfehlung abgegeben hat, die hat deutlich mehr neue Abonnenten hinzugewonnen.
Man konnte ja kürzlich auch solche Überschriften lesen wie die Massenmedien in den USA sind am Ende. Du hast eben gesagt, das Lagerfeuer, die Tagesschau gibt's nicht mehr. Würdest du tatsächlich auch so weit gehen zu sagen, dass die Massenmedien gar keine Bedeutung mehr haben und dass stattdessen es jetzt diese sozialen Medien oder die Internetmedien sind, die größte Bedeutung haben?
Ja, der Trend ist eindeutig. Auch jetzt die wesentlichen Fernsehsender der USA, das ist ja CBS, NBC und ABC, das sind so die drei großen alten Fernsehsender, deren Wahlsendungen, das war eigentlich immer so wie der Super Bowl in der Politik, also riesige Einschaltquoten. Die Einschaltquoten haben sich halbiert gegenüber 2020, also innerhalb von 4 Jahren. Das heißt, viele Menschen in den USA, die schauen nicht mal mehr am Wahltag die zentrale Wahlsendung von einem der drei großen Networks. Das muss schon sehr, sehr nachdenklich machen, diese Entwicklung. Und insofern, ja, die sind geschwächt. Und deutlich mehr Amerikanerinnen und Amerikaner als Bundesbürger im Vergleich informieren sich eigentlich nur noch über das Netz.
Ich würde gerne mal auf einen anderen Punkt kommen, und zwar, was ich ganz interessant fand, als ich in den USA war, da haben ja einige Kollegen da erzählt, dass sie auch so ein bisschen darunter leiden, dass sie, wenn sie mit Trump oder mit Republikanern sprechen, also nicht immer, aber oft, dass sie sich so in einer, sie haben es genannt, a firehose of falsehoods befinden, also quasi man ist da so im, wie übersetzt man das eigentlich, also im Sturm der Fehlinformationen, und dass die sich gar nicht in der Lage sehen, diese vielen Falschmeldungen und Falschinformationen zu kontern, weil es einfach so viele sind, die da auf sie einstürzen. Also gerade in so Live-Interview-Situationen war das wohl offenbar oft der Fall. Wir erinnern uns ja alle an diese Geschichte, was Trump gesagt hat, dass da die Einwanderer in Springfield, Ohio, da die Haustiere essen würden. Und diese Meldung ging ja über Tage durch die amerikanischen Medien. Also erleben wir in Teilen da auch, dass die Medienmacher so ein bisschen hilflos sind angesichts der Übermacht und Zahl dieser Lügen?
Ja, da gab es eine Entwicklung. 2016, als man zum ersten Mal mit diesem Phänomen konfrontiert war, ist man nicht reingegrätscht. Die Journalistinnen und Journalisten waren zurückhaltend. Deswegen hat Trump sehr viel von seinen Reden, von seinen Interviews 1:1 übertragen können. Dann gab es eine Phase, wo man gesagt hat, wir brauchen Faktenjournalismus. Wir müssen sofort deutlich machen. Dann sind die Journalisten teilweise direkt im Interview reingegrätscht. Das hatte aber eher kontraproduktive Wirkung. Und dann gab es eher Kritik, ja, ihr lasst den ja nicht mal ausreden. Dann hat man eher gesagt, wir machen das Interview, der Moderator, der wird schon deutlich machen, das stimmt so nicht, da gibt es andere Fakten, aber sich nicht lange daran aufhalten. Und hinterher gibt es unabhängig davon einen Faktencheck. Also man hat eigentlich alles ausprobiert und unterm Strich muss man jetzt sagen, so eine Geschichte wie die Leute da in Springfield, Ohio, die haitianischen Einwanderer, die essen eure Haustiere, das ging tagelang durch die Medien, das ist ja auch ein ungeheuerlicher Vorwurf, an dem nichts dran ist. Das ist wirklich eine totale Lügengeschichte gewesen. Hat sie irgendwas verändert? Nein. Mhm. Und das ist die bittere Erkenntnis.
Wobei bei diesem Beispiel ja auch interessant ist, ich meine, in der Fernsehdebatte, wo das erzählt wurde, da haben ja die Moderatoren eigentlich sofort widersprochen.
Absolut, absolut. Deswegen glaube ich, man kann den Journalistinnen und Journalisten hier in den USA nicht den Vorwurf machen, dass sie ihre kritischen Berichterstattung, ihre Ideale aufgegeben haben. Natürlich muss man auch sagen, dass es sehr viele Trump-treue Medien gibt, Fox News beispielsweise, die zwischendurch mal ein bisschen kritischer waren gegenüber Donald Trump, die sind wieder voll auf Trump-Kurs und das ist teilweise wirklich eher Propagandafernsehen.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ja auch bedenklich ist, dass die unter 30-Jährigen, da gab es gerade eine Umfrage von Gallup, von diesem Umfrageinstitut, dass gerade noch 26% an Presse, TV oder Radio glauben, beziehungsweise ihnen Glauben schenken. Also die meisten sind dann irgendwie zu TikTok, Instagram, X X und YouTube und so weiter offenbar abgewandert. Aber ich fand ja im jetzigen Wahlkampf ein anderes Phänomen noch interessant, dass Trump ja die klassischen Medien ja recht häufig gemieden hat und stattdessen zu Podcastern gegangen ist wie Josh Rogan, der bei jungen Männern sehr erfolgreich ist. Das ist ja offenbar ein Umfeld, in dem sich Trump wohlfühlt. Da haben die Auftritte bei diesen YouTubern und Podcastern Trump offensichtlich stark geholfen, oder?
Ja, zumindest haben sie dazu beigetragen, dass seine Wählerklientel umso stärker begeistert war von ihm und auch umso stärker zur Wahl gegangen ist. Das ist ja in den USA immer noch mal viel, viel wichtiger als in Deutschland. In Deutschland bekommt jeder automatisch eine Wahlbenachrichtigung. Das ist ja in den USA nicht so. Man muss sich aktiv darum bemühen, sozusagen sich eintragen zu lassen ins Wählerregister. Und wenn man umgezogen ist beispielsweise, ist das schon ein bürokratischer Akt, sich wieder neu ins Wählerregister eintragen zu lassen. Und vielen ist das einfach zu lästig. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, seine eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Und das hat Donald Trump hervorragend gemacht. Er hat genau die Kanäle bespielt, über Social Media, über Podcast, die seine Wählerschaft ansprechen. Und er hat sich wahrscheinlich gesagt, Interviews in den Mainstream-Medien, so nennt er die immer, herabwürdigend, das nützt ihm nichts. Das hat er gleich ignoriert. Und geschadet hat es ihm nicht.
Und so ein Rogan widerspricht ihm ja auch nicht und bestätigt ihn vermutlich.
Genau, das ist ein sehr angenehmes Interview für ihn gewesen.
Eine Plauderei.
Man plaudert unter Gleichgesinnten, so ungefähr. Ja.
Oft sagt man ja, wir haben bei uns in Europa ein bisschen Zeit versetzt, auch die Entwicklungen, die es heute schon in den USA gibt. Du kennst die Mediensituation in den USA, aber auch hier die in Deutschland sehr gut. Können wir Medienmacher in Deutschland jetzt auch was lernen aus den Erfahrungen, die man jetzt in den USA mit Trump macht?
Wir sind in Deutschland noch in einer wirklich glücklichen Situation insofern, dass wir noch so eine Art Lagerfeuer der Nation haben. Wenn ich jetzt mal in eigener Sache, ich arbeite für die ARD, dass die Tagesschau, ich habe die Zahlen nochmal gesehen, an dem Wahlabend, das war natürlich auch ein sehr nachrichtenstarker Tag, 15 Millionen Zuschauer hat. Das ist eine riesige Einschaltquote und auch bei den Jungen immer noch nachgefragt ist als Marke. Vielleicht nicht im traditionellen Fernsehen, aber dann eben übers Netz oder auch über die Social Media Kanäle. Das ist ein ungeheures Privileg. Man kann sagen, die Tagesschau ist noch so etwas wie das Lagerfeuer der Nation. Das gibt es in Amerika mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Und dieses Privileg zu erhalten, das erfordert von uns Journalistinnen und Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, dass wir die Gesellschaft als Ganzes versuchen auch zu bedienen, dass wir nicht den Fehler machen, den hier einige Medien gemacht haben. Beispielsweise CNN hat irgendwann bewusst entschieden, wir werden Fernsehen machen für die linksliberale Bevölkerung, weil Fox News erreicht die Rechtskonservative, also versuchen wir diese Market-Nische zu bedienen. Ich glaube, wir haben einen anderen Auftrag und wir müssen uns selber noch stärker fragen, gibt es Bevölkerungsgruppen, die wir nicht mehr erreichen? Wie können wir die erreichen? Also Menschen auf dem Lande, Menschen, die nicht eine akademische Ausbildung haben, Menschen, die nicht in einer urbanen Großstadt leben, die einen perfekten öffentlichen Nahverkehr hat, sondern die aufs Auto angewiesen sind und für die Benzinpreise ein wichtiges Thema sind oder hohe Strompreise. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Herausforderung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Da müssen wir aufpassen.
Dankeschön, Martin Ganselmeier in New York.
Ja, danke euch. Und ich spreche immer gern mit meinem alten Heimatsender im Saarland.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.